SWR 2 Forum.
Heute aus den Mannheimer Reitz-Engelhorn-Museen zum Thema Stumme Zeitzeugen, was uns Mumien erzählen. Am Mikrofon ist Gabor Pahl. Auch wenn die meisten Menschen Mumien mit dem alten Ägypten verbinden, den Wunsch, den Körper nach dem Tod zu erhalten, den gab es offenbar überall auf der Welt. Das beweist die aktuelle Ausstellung Mumien – Geheimnisse des Lebens hier in den Mannheimer Reitz-Engelhorn-Museen. Die Erforschung von Mumien, die hat in den letzten 10 Jahren enorme Fortschritte gemacht, hauptsächlich bedingt durch neue technische Methoden. Mumien können heute in Computertomographen durchleuchtet werden, so wie wir als Patienten auch. Und das passiert. Dabei gewinnen Mumienforscher auch wirklich viele neue Einsichten, die weit über das hinausgehen, was Ägyptologen und Altertumswissenschaften früherer Jahrzehnte schon herausgefunden haben. Und darüber diskutieren wir hier mit meinen Gästen auf dem Podium, der Ägyptologin Professor Tanja Pommerening von der Universität Mainz, dem Historiker Professor Hiram Kümper von der Universität Mannheim. Sein Fachgebiet ist das späte Mittelalter und die frühe Neuzeit, denn, das werden wir auch noch hören, das Konservieren von Leichen hört auch in der Neuzeit nicht auf. Und schließlich Professor Wilfried Rosendahl, hier Direktor an den Reitz-Engelhorn-Museen und damit auch verantwortlich für die Ausstellung. Herr Rosendahl, ein Teil der Mumien, die jetzt wieder zu sehen waren, war erst 2004 wiederentdeckt worden in den Lagerräumen. Dann gab es eine erste Ausstellung 2007, dann waren die Mumien lange in der Welt unterwegs und seit September sind sie wieder hier in Mannheim zu sehen, zusammen mit vielen anderen. Was erfahren Besucher dieser neuen Ausstellung jetzt, was sie vor 10 Jahren noch nicht erfahren konnten?
Im Prinzip ist die Ausstellung ganz neu. Selbst wenn wir die Mannheimer Mumien wieder zeigen, zeigen wir sie in einem neuen Forschungslicht, denn wir haben 10 Jahre Zeit gehabt, die Forschung voranzutreiben und auch vieles Unerhofftes an den Tag zu bringen. Eine neue Methode, die vor 10 Jahren gar nicht so möglich war, ist 3D-Scan und 3D-Druck. Das heißt, wir haben ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel verborgene Strukturen aus dem Inneren des Körpers. Wir haben ein fantastisches Beispiel, eine Frau, die 2 Gegenstände in den Händen hält. Dort konnten wir diese Gegenstände im CT nicht identifizieren. Als wir sie ausgedruckt haben, vor uns liegen hatten, konnten wir sehen, es waren Milchzähne von Kindern. Das heißt, 3D-Scan, 3D-Druck ist was ganz Spannendes. Auch zeigen wir viele ganz andere Mumien in der Ausstellung, denn wir haben nicht nur unsere Mumien in den letzten 10 Jahren erforscht, sondern auch Mumien aus anderen Institutionen, Museen. Und die spannendsten mit ihren Ergebnissen werden jetzt präsentiert.
Frau Pommerening, ich habe Sie als Ägyptologin vorgestellt. Jetzt muss man zusagen, Sie sind jetzt keine klassische Lehrbuch-Ägyptologin, die jetzt hauptsächlich alte Hieroglyphen entziffert, sondern Sie haben einen naturwissenschaftlichen Hintergrund in der Pharmazeutik. Und das sind auch Fragen, mit denen Sie jetzt auch an die Mumien wieder herangehen. Das heißt, Sie versuchen etwas über, ja, ich sag mal, das Gesundheitswesen in Ägypten herauszufinden. Was machen Sie da?
Im Prinzip bin ich von meiner Erstausbildung Pharmazeutin und damit naturwissenschaftlich sehr breit gebildet. Das macht auch meinen Interessenschwerpunkt aus, tatsächlich zwischen den 2 Kulturen Naturwissenschaften und Ägyptologie zu vermitteln. In der Ägyptologie hat man sehr viele Textquellen, die uns etwas über die alte Heilkunde aussagen. Und das macht es besonders spannend, denn man kann jetzt nachprüfen, ob das, was in den Texten steht, möglicherweise auch in Verbindung zu setzen ist mit dem, was wir jetzt aus den Mumien selber über das gesundheitliche oder den Zustand der Mumien, den gesundheitlichen, erfahren. Also beispielsweise haben wir in der Ausstellung einen Mumienschädel aus Luxemburg, den man jetzt in die griechisch-römische Zeit datieren kann. Und der weist sich ganz besonders dadurch aus, dass er hinten am Kopf eine freie Stelle hat, wo sich keine Haare befinden. Das regt natürlich dazu an, zu überlegen, wie kann das sein? Möglicherweise liegt da eine Heilbehandlung vor. Aber so ist der Schädel vollkommen intakt. Es handelt sich um eine Frau im Alter von 35 Jahren. Wenn man aber jetzt einen CT-Scan durchführt, was eben hier in Mannheim auch geschehen ist, dann stellt man fest, dass es einen Schlag auf den Hinterkopf gab, der wohl auch tödlich war, aber möglicherweise auch nicht sofort tödlich war, sondern dass man noch eine Untersuchung unternommen hat, um festzustellen, was ist mit dieser Frau, die dann wahrscheinlich ohnmächtig war, tatsächlich geschehen. Und die Papyri, die aus einer ganz anderen Zeit stammen, also 2200 vor Christus, also eigentlich 2200 Jahre vor dem Fund des Schädels. Und dort werden einzelne chirurgische Fälle beschrieben. Also wir kriegen genaue Kenntnis darüber, wie hat hat man diagnostiziert und wie hat man auch behandelt. Und da gibt es eben auch Fälle von Schädelverletzungen, wo man dann mit der Hand über den Schädel geht und untersucht, wo eine Verletzung ist und so weiter. Und es ist natürlich spannend, das in Relation zu setzen. Auch wenn die Zeit sehr unterschiedlich ist, kann man natürlich feststellen, sowas ist wirklich gemacht worden.
Ist jetzt eigentlich für Sie als Ägyptologin das so ein bisschen ernüchternd, wenn hier in der Ausstellung Mumien aus Südamerika, aus Asien, aus Europa sind, dass die Ägyptischen jetzt eigentlich jetzt nur noch ein paar unter vielen sind? Oder haben die noch nach wie vor einen besonderen Stellenwert?
Nee, also ganz im Gegenteil. Also die Ausstellung finde ich faszinierend und schon 2006 war das so und das hat sehr viel wissenschaftlichen Input gebracht. Also im Prinzip kann man sagen, der Fund der Mumie von Ötzi, die wir jetzt hier nicht sehen, aber die zumindest auf einem Glastisch zu sehen ist, der hat ein ganzes Institut hervorgebracht, das Europäische Institut zur Mumienforschung, wo man all diese modernen Verfahren entwickelt und weiterentwickelt, die man auch für ägyptische Mumien nun anwenden kann. Also es ist einfach zu einem sehr starken Forschungsfortschritt gekommen. Natürlich würde ich sagen, dass unsere, und das als Ägyptologin ganz besonders, dass unser ägyptologisches Material am meisten Input bieten kann, einfach deswegen, weil es aus einer sehr langen Zeitperiode stammt. Also wir haben den Beginn der Mumifizierung schon etwa 3500 vor Christus inzwischen nachweisen können. Das Ganze läuft mit Mumien bis ins 3., 4. Jahrhundert nach Christus. Sogar die Kopten haben noch mumifiziert. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr breite Spannbreite und wir haben einfach unglaublich viel Material zu bieten. Also wenn man jetzt guckt, Ötzi ist einer aus dieser Zeit. Wir haben aber ganz viele und deswegen sind die auch auf alle Museen schon vor 200 Jahren verteilt worden und länger, sodass sich einfach sehr viel Forschungsmaterial bietet.
Und Sie haben die Texte in vielen Fällen dazu.
Ja, und das ist natürlich das Besondere. Also wir haben den ganzen kulturwissenschaftlichen Hintergrund und das sind jetzt nicht nur heilkundliche Texte, sondern vor allem natürlich die zum Jenseitskult. Auch Texte übrigens über Balsamierung, Balsamierungsrituale und jetzt einen ganz neuen Papyrus, der die Verfahren nochmal beschreibt, der jetzt erst in diesem Jahr publiziert wurde. Also spannendes Material.
Und die Idee, Leichen zu konservieren, hört nicht im Altertum auf, sondern geht in der Mittelalter und in der Neuzeit weiter. Hiram Kümmer, das ist Ihr Fachgebiet. Das sind Päpste, die mumifiziert werden. Das sind Adlige, das sind andere hochgestellte Persönlichkeiten bis in die Neuzeit, wo das Mao Zedong ist oder Hugo Chavez aus Venezuela, wo es zumindest versucht wurde, ihn einzubalsamieren. Also Menschen, sage ich mal, mit einem eher autoritären Staatsbild. Wie kommt das? Also wie hat diese Mumienidee es in die Neuzeit geschafft?
Was wir hier gut sehen und in der Ausstellung ja auch wunderbar gezeigt wird, ist, dass Mumien ganz unterschiedliche Kontexte haben. Dass es eben sich nicht erschöpft mit der Mumifizierung auf Grundlage religiöser Vorstellungen, Jenseitsvorstellungen, sondern dass es eben auch andere Möglichkeiten, Anlässe und Notwendigkeiten vielleicht auch sogar gibt, Körper einzubalsamieren oder zumindest für eine gewisse Zeit zu konservieren. Und da haben wir jetzt eine ganz wunderbare Bandbreite. Das Christentum selber hat kein Fundament dafür, den Leichnam über eine längere Zeit zu konservieren. Das ist nichts, was das Christentum an sich erstmal wertschätzt. Und trotzdem haben wir über das gesamte Mittelalter und auch über die gesamte frühe Neuzeit immer wieder mumifizierte Körper. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Etwas ganz anderes ist es dann, wenn man Päpste oder Herrscher konserviert für eine gewisse Zeit, um sie noch sichtbar zu erhalten und unversehrt sichtbar oder einigermaßen unversehrt sichtbar zu halten. Da geht es wirklich um die Aufbahrung, also auch wieder ein ganz anderer Kontext. Und der dritte, den Sie ja auch schon angesprochen haben, die ja sehr prominenten Fälle von gerade autoritären Herrschern, die haben nochmal, glaube ich, einen ganz anderen Kontext, der aber tatsächlich wieder auf solche zumindest irgendwie transzendentalen, religiösen, ist vielleicht ein großes Wort, aber vielleicht ersatzreligiösen Ideen hinweist, nämlich auf die großen Ideologien. Da geht es tatsächlich darum, eine charismatische Gestalt, der eben jetzt keine religiöse, sondern eine politische Führergestalt ist, für die Ewigkeit tendenziell zu konservieren.
Der Begriff Mumie, den verwenden wir ja heute dann überwiegend technisch im Sinne von, da wird eine Leiche konserviert, egal wie. Wird das der Idee eigentlich dann angemessen? Also auf all diese Phänomene, ob es jetzt Ötzi, ja, der einfach nur im Eis bewahrt wurde, oder die Christen der frühen Neuzeit, die einfach bis zur Bestattung erhalten bleiben wollten, oder eben tatsächlich sowas wie in Ägypten, Ewigkeitskult. Also kann man das wirklich alles über einen Kamm scheren?
Ja, also von der naturwissenschaftlichen Betrachtung und der Definition her ist Mumie ein Körper eines schon längst verstorbenen Menschen oder Tieres, wo immer noch Weichteile, sprich Haut, Haare, Muskulatur, Gesichtszüge erkennbar sind. Das heißt, nicht die Verwesung bis auf den Knochen, auf das Skelett oder noch tiefer gegriffen hat, wo ich einfach den Eindruck habe, ich habe noch etwas vom Lebensantlitz, also ganz allgemein gesagt Weichteilerhaltung, dann spreche ich von Mumie aus der modernen Begrifflichkeit. Und das ist für alle gleich. Ich kann differenzieren, natürliche Mumifizierung oder künstliche Mumifizierung als zwei große Gruppen. Das erste ist, die Natur macht alles von sich aus in einem bestimmten Umweltrahmen. Das heißt, der Organismus stirbt, er bleibt liegen und geht nicht in Verwesungsgang, wird nicht durch irgendwelche Aasfresser aufgegessen. Er trocknet zum Beispiel in der Wüste oder wie Ötzi wird im Eis eingefroren und dadurch erhalten. Menschliches Dazutun war da nicht dabei. Auf der anderen Seite, Ägypten perfektioniert die künstliche Mumifizierung, wo der Mensch sehr intensiv eingreift zur Körpererhaltung. Und dann kann man versuchen herauszufinden, lässt sich das noch weiter untergliedern. Südamerika ist da so ein spezieller Fall. Wir finden viele Mumien an den wüstenhaften Küstenregionen und viele Menschen sagen, ja, die sind auch alle natürlich mumifiziert. Ich glaube aber, dass man diese Bestattungsplätze kannte, über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte genutzt hat, dass der Mensch wusste, was die Natur dort tut, er gar nicht so perfektionistisch eingreifen musste. Und das würde ich auch in diese Gruppe künstlich, also sprich von Menschenhand, mit beeinflussten Mumifizierung legen.
Sie haben gerade gesagt, die Ägypter haben das perfektioniert. Ist das auch nochmal ein besonderer Stellenwert doch vielleicht Ägyptens, also dass sie halt diese Technik wirklich zur Hochleistung gebracht haben?
Ägypten ist natürlich am längsten erforscht. Sie sind die populärsten Mumien. Wir wissen sehr viel über das Umfeld. Wir haben schriftliche Zeugnisse, die das ergänzen, nicht nur über das normale Alltagsleben, sondern speziell auch dafür. Und wir haben die perfektionistischste Herangehensweise mit Organentnahme, mit Balsamierung, mit verschiedenen Vorschriften, wie man das macht. Wir kennen auch Südamerika. Wir haben in unserer Ausstellung eine Kindermumie, die zeigt Ganzkörperbalsamierung. Also auch Südamerika hat entsprechend diese Technik benutzt. Aber wir haben alle inneren Organe. Es hat keine Notwendigkeit gegeben, die zu entnehmen. Man hat das anders in den Griff bekommen. In Ägypten waren diese Handlungsweisen dafür da, um den Körper auch schnell zu erhalten und auch in eine Mumie, sprich mit Weichteilhaltung, umzuwandeln. Denn das sind Körperteile mit viel Wasser. Das Gehirn wurde in Ägypten herausgenommen. Großes Problem, viel Wasser. Und das würde von der Feuchtigkeit her sehr schnell in eine Verwesung führen. Und das musste man entsprechend unterbinden.
Man muss ja auch sagen, dass dieses Vermeintliche über einen Kamm scheren es überhaupt erst möglich macht, neue Fragen an das Phänomen zu stellen. Denn sonst kommt man ja ganz schnell aus seinen alten Erklärungsmustern, um ein Phänomen weiter zu erklären. Ein wunderbares Beispiel sind die beiden, wie wir jetzt wissen, Männer, die da nebeneinander liegen, von denen man vorher
die im Moor konserviert wurden in den Niederlanden, also die in einem Moor praktisch mumifiziert wurden, ohne menschliches Zutun, wo man lange dachte, das ist ein Paar aus Mann und Frau. Und jetzt weiß man, zumindest es sind zwei Männer, ob Paar oder nicht, weiß man nicht.
Ganz genau, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie überhaupt Moorleichen. Ja, ne? Erstmal findet man einen mumifizierten Körper und denkt sich, ach ja, muss ja Kult sein. Meine Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit denen ich mal studiert habe, die dann zur Archäologie gewechselt sind, die haben immer gesagt, oh ja, wenn man das in der Ur- und Frühgeschichte nicht erklären kann, dann ist es eben Kult. Und das war natürlich irgendwie ein Witz, aber hinter dem Witz steckt viel Wahrheit. Und genau das kann man wunderbar in Frage stellen, dadurch, dass man eben verschiedene Phänomene gemeinsam betrachtet unter einer Klammer.
Ich meine, diese beiden Moorleichen sind sehr spannend. 1904 entdeckt, es war eine größere Person, eine kleinere Person. Interpretation ist immer Zeitgeist geprägt. Es war für die Ausgräber damals im Vorfeld schon klar, ohne moderne Analytik, was sehen sie denn da? Kleine Person, große Person, so indirekt Hand in Hand, das muss Mann und Frau sein. Das war überhaupt nicht in der Überlegung, dass es zwei Männer sein konnten. Dann wird meistens mit Moorleichenkontexten diskutiert, Menschenopfer, Straftäter, Verbrechen und ähnliche Sachen. Das ist diese angesprochene Kultszene. Ich sage immer, ich habe nichts gegen das Wort, das ist Kult. Es ist Kultur und damit ist es wieder völlig unspektakulär.
Wenn man jetzt über Mumien nachdenkt und praktisch das aus naturwissenschaftlicher Sicht betrachtet, haben wir ja eine schöne Definition von Herrn Rosendahl gerade gehört, kann man natürlich auch jetzt kulturhistorisch denken und gucken, wie haben die eigentlich ihre eigenen Phänomene wahrgenommen. Also durch die schriftlichen Quellen, die wir haben, können wir gucken, wie mit welchem Wort wurde die Mumie im Ägyptischen bezeichnet. Das war beispielsweise Sach. Nur dieses Sach, was wir jetzt aus naturwissenschaftlicher Sicht definieren würden als etwas, was immer die Weichteile erhält, muss im Ägyptischen nicht so gewesen sein. Also im Laufe der Zeit hat man durchaus auch Mumien, die man nur äußerlich so schön erhalten hat, die also ein äußerliches Bild einer Mumie vermitteln, aber innen ist überhaupt nichts erhalten. Also es kommt das hängt auch von der Zeitstufe jeweils ab, nicht unbedingt immer darauf an, dass die Weichteile erhalten sind, sondern das äußere Scheinbild, was dann in den Sarg gegeben wird, das ist das, auf das Praxis ankommt. Und das zeigt sich natürlich dann ganz schön, wenn man mit naturwissenschaftlichen Verfahren herangeht und so eine Mumie im CT durchröntgt und sieht, ja, dass gar nicht das drin ist, was drin sein sollte.
In Ägypten ist es ja das Tolle, dass wir so eine Evolution dieser Körpererhaltung eigentlich auch sehen. Ja? Durch die Natur vorgeprägt in den frühesten Phasen, dann erkennt man, es hat eine Bedeutung bekommen, diese rein natürliche Körperhaltung für Religion, Glauben, Kultur. Und dann wird angefangen, etwas dafür zu tun, den Körper zu halten. Das gelingt natürlich nicht sofort. Es wird erstmal übermodelliert, es werden Gipsmasken gemacht, es wird das Ziel verfolgt, ein Antlitz zu haben, was mich ans Leben erinnert, und die perfektionistische, wirklich Mumifizierung mit den großen Pharaonen. Da hat man dann schon viel gelernt, aber auch viel ausprobiert. Und zum Ende hin ebbt es ja auch wieder ab. Dann spielt plötzlich dieses Perfektionistische ja gar nicht mehr die große Rolle. Da verliert sich das dann, aber man versucht, die Hülle doch zu wahren, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das hängt natürlich auch von der sozialen Schichtung ab. Ne? Also die Pharaonen versucht man natürlich wirklich in einem besonders schönen Zustand zu erhalten. Das Ganze ist natürlich sehr viel vielfältiger, wenn man das im Einzelnen betrachtet. Und das hängt mit der sozialen Schicht ab, derjenigen Mumien, die man findet. Nicht jeder konnte sich eine großartige Mumifizierung leisten. Und es hängt eben mit der Zeitstufe ab. Aber man kann mal zurückkommen auf die Frage, wie Mumifizierung dann, weil wir gerade jetzt die Chronologie haben, eigentlich entstanden ist. Mhm. Also anfangs hat man in Ägypten eine natürliche Mumifizierung und die Ägyptologen gehen davon aus, dass aufgrund dessen, dass die Körper praktisch im Wüstensand erhalten waren, weil man auf dem Wüstensand die Toten bestattet hat in ringförmigen Gräbern, dass sich daraus ein Totenglaube entwickelt hat, der dazu führte, dass die Personen einfach sich selber versorgen konnten in einem schon gedachten Jenseits. Man findet also Grabbeigaben um die in Hockerstattung bestatteten Toten herum, die diese Jenseitsversorgung einfach ausmachen. Man ist aber dann dazu übergegangen, die Gräber in tiefere Zonen zu verlegen und wird dabei beobachtet haben, dass einfach der Körper zerfällt. Das widerspricht dann dem Jenseitsglaube, der eigentlich mich als Ganzes schon erhalten soll. Und da sind wir an dem Punkt eben, also der Ägypter möchte gerne seine Identität wahren und als Ganzes weiterleben in einem Jenseits. Dann fängt man tatsächlich, wie Herr Rosendahl das gerade gesagt hat, letztlich an zu experimentieren. Und wenn man sich die Mumien aus der frühen Zeit, aus dem Alten Reich und auch aus dem Mittleren Reich anschaut, dann sieht man ganz verschiedene Arten und Weisen, wie man damit umgegangen ist. Die Hirnentfernung durch die Nase beispielsweise findet man erst im Mittleren Reich, also in einer Zeit um 2000 vor Christus, aber man hat schon 3500 vor Christus die ersten teilmumifizierten Körperteile. Also das zeigt auch, welche lange Entwicklung das nimmt.
Aber wenn wir das doch nochmal gegenüberstellen, Ägypten, Südamerika und andere Regionen, wenn die Idee dahinter doch immer eine andere ist. Also in Ägypten diese Jenseitsvorstellung, in Südamerika wissen wir es wahrscheinlich
Die Idee ist immer die gleiche. Das Bestreben, dass ein Verstorbener sein Lebensantlitz nicht verlieren soll, beziehungsweise eher in möglichst lebensantlitznaher Form in ein Jenseits gehen soll. Also da würde ich schon einen Grundgedanken hintersehen, weil was macht es sonst für einen Sinn, Körper zu erhalten? Das kennen wir auch aus viel älteren Ahnenkultstätten. Vor 10.000 Jahren in Jericho wurden Totenschädel übermodelliert, wurde Ton drauf gemacht mit Muschelaugen, um ein Gesicht zu haben. Vielleicht aus Erinnerungskultur heraus, aber um diesen Menschen irgendwie bei sich zu behalten, mit dem Wissen, dass er trotzdem gegangen ist. Ich denke, in einer
Glaubensvorstellung. Wir haben ja gerade von Herrn Kümper gehört, dass eben bei den neuzeitlichen Christen, die das dann bei den Päpsten auch praktiziert haben, dass da überhaupt keine Vorstellung dabei war, dass der dann im Jenseits, dass man ihm dann hilft, im Jenseits weiterzugehen.
Ja, von der religiösen Seite. Ja. Ich würde aber sagen, wir haben hier einen kulturellen Kontext. Ich möchte als Repräsentant, der ich mal gewesen bin, erhalten bleiben. Und das in Rückschau, dass ja berühmte oder große Kirchenvertreter, denen das viel früher schon zugegangen ist, dass ich mir jetzt auch erlauben kann, aus einem anderen Stand heraus auch diese besondere Form der Aufbewahrung oder der Präsentation zu haben. Wir haben ja dominant diese Kirchengruftmumien, kommen ja mit dem Barock auf. Hängt es vielleicht mit der Reformation zusammen? Das betrifft ja nicht mehr nur Kirche. Wir haben ja auch Adelsfamilien, die ihre eigenen Grüfte haben. Warum macht sich eine Adelsfamilie eine Gruft?
Ja, und wir haben sogar Mönche und Nonnen, also als gar keine hochgestellten Persönlichkeiten, sondern Mönche und Nonnen, die sich ebenfalls mumifizieren lassen. Aber das muss ja dann eigentlich ein ganz anderer Gedanke sein.
Ja, und es ist gar nicht so ganz klar, ob sie sich wirklich lassen oder ob sie werden. Das können wir eigentlich gar nicht so sagen, denn gerade die frühneuzeitlichen Mumien sind gar nicht so richtig gut erforscht. Da ist noch ziemlich viel aufzuholen. Am einleuchtendsten ist es eigentlich vielleicht bei den Heiligen. Heilige brauchen etwas Besonderes, damit man ihnen abkauft, dass sie heilig sind. Ab dem Hochmittelalter haben wir ja Kanonisierungsprozesse, also wirklich einen formalisierten Ablauf, wie man heilig wird, wie man heilig gesprochen werden kann. Und da sind solche Zeichen wichtig. Das ist nicht so, dass das notwendig passieren muss, aber es ist ein sehr triftiges Zeichen, wenn man einen Sarg öffnet und der Körper ist noch wundersam, und das ist das Wichtige, es ist ein Wunder, der Körper ist wundersam erhalten, dass das ein Zeichen, ein Anzeichen, ein Hinweis auf besondere Heilsmäßigkeit sein kann. Das ist also nicht so formalisiert, dass man tatsächlich sagt, wir müssen den Körper erhalten für das Jenseits, aber andersrum, die Erhaltung des Körpers kann ein Anzeichen dafür sein, besondere Gnade teilhaftig zu sein. Und vielleicht hat es auch, spielen auch solche Elemente eine Rolle, denn auch im Europa des Mittelalters und der frühen Neuzeit sind diese natürlichen Mumifizierungsprozesse natürlich zu beobachten. Und dann werden, da würde ich sagen, ganz ähnlich wie das der Kollege Rosendahl schon gesagt hat für Südamerika, die werden beobachtet und dann nutzt man bewusst diese Prozesse, diese klimatischen Bedingungen.
Südamerika, also da ich war in der Ausstellung, da ging es auch um Südamerika und dann las ich den Satz in Bezug auf diese, waren ja ältesten Mumien der Welt im Grunde, diese 6.000, 7.000 Jahre alten aus Südamerika, dann stand da, die Menschen der prähistorischen Kulturen empfanden den Tod nicht als Ende. Dann habe ich mich gefragt, woher weiß man das eigentlich, was die empfanden vor 7.000 Jahren?
Für die präkolumbischen Kulturen ist das jetzt sehr allgemein formuliert. Wir wissen es gerade für die Inka-Mumien. Das sind Mumien, wo die Inka-Herrscher gezielt mumifiziert wurden und bei bestimmten Festen, Prozessionen mitgetragen wurden, also teilgenommen haben am Alltag des Lebens. Von daher kann man das sagen. Für die ganz alten Kulturen können wir da sehr wenig sagen. Die Chinchorro-Kultur ist da das Älteste. Hier haben wir auch so ein bisschen so eine Brücke, so Versuche, wie wir sie aus Ägypten, aus den Frühphasen kennen. Hier sind Teile des Körpers nachmodelliert, Teile werden ausstaffiert mit Moos und Pflanzenmaterialien. Es geht hier auch um den Scheinwaren eines unversehrten Körpers. Da ist man noch nicht in dieser Balsamierik-Technik. Von daher gibt es da sehr viele Ähnlichkeiten, nur in Südamerika eben etwas älter. Und wir können sicher sein, dass niemand sich zwischen Ägypten und Südamerika abgesprochen hat, wie es geht, sondern dass das im menschlichen Grundansinnen, in der Grundüberlegung, in den Glaubensvorstellungen, wie auch in der praktischen Fähigkeit, es zu tun, eine Grundanlage ist. Und ich bin immer mal wieder gefragt worden, woher wussten denn die Menschen, wie es geht? Es ist keine Zauberei, das zu wissen, denn der Mensch ist schon sehr lange damit beschäftigt, Weichteile zu erhalten. Zwar nicht seine Mitmenschen für Glaubensangelegenheiten, sondern aus der Nahrungskonservierung. Seit der Altsteinzeit kennen wir diese Dinge. Wir können dörren, wir können in Salz einlegen. Ja, wir wissen, dass es im Winter Sachen draußen aufgehangen werden können. Da sind wir schon längst in Berührung mit Techniken, ja, die wir auch anwenden können.
Also wie in Ägypten mit Harzen dann und Ölen.
Da brauchen wir Frau Pommerening. Ich meine, sie ist Pharmazeutin. Ja. Es ist sehr lange bekannt, was für eine Wirkung Honig hat. Ja, also was man mit Honig machen kann, antibakteriell, antiseptisch. Wir sollten hier das Grundwissen der Menschen nicht zu gering schätzen über verschiedenste Wirkungen, medizinische Anwendungen und ähnliche Sachen, ob es nun blutstillende Pilze, Baumpilze und ähnliches sind. Also da ist unglaublich viel bekannt, auch schon viel, viel älter, was dann in eine andere Anwendung kommt.
Und das sind natürlich Dinge, die dafür braucht man gar nicht die Texte, aber tatsächlich haben wir natürlich wieder in Ägypten unendlich viele Texte, gerade was solche Rezepturen angeht, jetzt nicht nur zur Balsamierung, sondern aus dem frühen Heilmittelwesen, also an die 2000 Rezepte einfach, die gegen unterschiedliche Krankheiten verwendet worden sind aus Zeiten ab etwa 2200 vor Christus, aber da ist Ägypten ja nicht die einzige Kultur.
Beim Honig hat es der Mensch früh festgestellt. Das oder auch die Wirkung von Salz als hydroskopisches Material. Also das sind keine Geheimnisse, die entdeckt wurden, sondern es ist ein Grundwissen da, was nur anders angewendet wurde.
Sobald man zumindest Honig zur Verfügung hatte, ne? Also weil das ist natürlich schon wieder eine Technik, die erst erfunden werden muss, in Anführungszeichen.
Machen wir nochmal einen Sprung. Wir waren ja vorhin noch bei den christlichen Mönchen und Nonnen nach Asien, wo es auch Mönche sind, buddhistische Mönche da allerdings, die man mumifiziert findet. Was für mich jetzt so ein bisschen schwierig ist zu verstehen, weil natürlich gibt es im Buddhismus so etwas wie einen Glauben an ein Jenseits und sowas, aber nicht im körperlichen Sinne. Also dass Körper erhalten werden muss für irgendwelche Jenseitsvorstellungen, das bringe ich mit Buddhismus jetzt nicht zusammen.
Das sind, gerade in Japan gibt es verschiedene Klöster mit diesen mumifizierten Mönchen. Das ist eine ganz besondere Haltung. Erstmal von der Grundstimmung her, denn der Mönch wusste schon zu Lebzeiten, was mit ihm geschehen soll und wie es geschehen soll. Er hat zum Älterwerden hin zur Selbsterkenntnis, dass er vielleicht nicht mehr lange lebt, sehr wasserarm gelebt, er hat sich vegetarisch ernährt, dass der Körper schon ausgezehrt wird und dass, wenn es zum Tode kommt, er danach schnell durch heiße Luft, Rauch getrocknet werden kann. Aber das Ziel war nicht für sich speziell ein extremer Jenseitswunsch, sondern er wollte dann als mumifizierter Mönch bepilgert werden in dem Kloster. Er wollte auch als Verstorbener anwesend sein, um dem Diesseits zu nutzen, denn die Bepilgerung war zum Wohle des Klosters. Mhm. Und so gibt es diese Bilder, wenn man durchs Internet rauscht, wo da ein Mönch sitzt mit typischer buddhistischer Kleidung, aber dann noch eine Sonnenbrille auf hat und als Mumie da sitzt und Heerscharen von Menschen gucken kommen. Das war aber so gewollt.
Aber das ist ja schon noch etwas Besonderes, diese Selbstmumifizierung, die Sie gerade beschrieben haben. Also, dass man wirklich schon in Erwartung des Todes aufhört zu trinken oder noch ganz wenig trinkt, damit man ist im Grunde denen, die einen dann hinterher richtig konservieren, schon mal ein bisschen leichter
das,
macht.
Das war für diesen Menschen eine ganz klare Angelegenheit. Wir brauchen ja gar nicht in die Vergangenheit zurückgehen. Warum gibt es Menschen, die sich heute als Körperspende plastinieren lassen? Ich bin mir sicher, auch hier sind einige dabei, für die das eine Möglichkeit ist, nicht zu vergehen, erhalten zu bleiben.
Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, den Wunsch, erhalten zu bleiben oder über den Tod hinaus Leichen zu konservieren, gab es überall auf der Welt. Das muss ich einschränkend sagen, als ich in die Ausstellung gegangen bin, dann ist es mir ergangen, wie jeden, der da reingeht, dann erwartet einen erstmal eine große Weltkarte am Eingangsbereich der Ausstellung und da sieht man überall die Punkte von Mumienfunden, aber in der Mitte, nämlich Afrika, ist ziemlich weiß. Also Ägypten, klar, da gibt es ganz viel, aber südlich der Sahara findet man kaum Mumien oder sind kaum Mumien bekannt. Eine wird noch genannt in Südafrika, ungefähr 2000 Jahre alt, aber sonst ist es, was Mumien angeht, ein weißer Fleck auf der Weltkarte. Wie erklärt sich das?
Das hat bestimmt verschiedene Gründe. Ich denke, forschungshistorische Gründe, Gründe der Zugänglichkeit, Gründe der Interessenlage, was man erforschen möchte, aber das hat auch den ganz einfachen Grund, sollte ich mir mal die Naturräume Afrikas anschauen, dann stelle ich fest, es gibt Wüstenregionen, da ist aber keine große Lebenskultur, außer in den Randgebieten. In Südafrika habe ich wieder Höhlen- und Karstsysteme, da kann ich eine Mumifizierung haben. In zentralafrikanischen Bereichen mit großen Regenwäldern ist es einfach viel zu feucht. Es gibt gar keine natürliche Grundlage, Mumifizierung vorzugeben durch Verstorbene, die liegen bleiben, die mumifizieren, die wieder gesehen werden, um das kulturell aufzunehmen. Und auch dort leben keine Kulturen, für die das deswegen eine Bedeutung gewesen ist. Und deswegen finden wir da auch nichts. Man muss sich immer bewusst machen, es ist da, wo die Natur es vorgelebt hat. Südamerika, das ist Ägypten. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir in Mitteleuropa keine alte, also archäologische Mumienkultur haben. Wir haben keinen Naturraum, der hier Körper länger natürlich bewahrt. Also ja, im Sommer, im heißen Sommer, dieses Jahr war ein heißer Sommer, sehr mumifizierungsfreundlich, sehr museumsunfreundlich, weil die Leute kommen bei schlechtem Wetter besser ins Museum als bei schönem Wetter. Da bleibt dann ein Körper auch liegen. Ja, könnte auch in kriminalistischen Fällen so sein. Aber kommt der nächste Regenguss, kommt die Feuchtigkeit, setzt die Verwesung ein. Es ist so, jede Mumie, die wir haben, das kann man sich bewusst machen, bringe ich sie raus aus ihrem Erhaltungsraum, bringe sie weg in einen anderen Raum, wo wir Feuchtigkeit haben oder Ähnliches, setzt der Verwesungsprozess wieder ein. Also die Ewigkeit ist nicht für die Mumie gepachtet. Schon Dinosaurier sind vor 80 Millionen Jahren mumifiziert, sind danach auch fossilisiert, versteinert. Wir finden sie dann als sogenannte Dino-Mumie, obwohl sie das gar nicht mehr richtig sind. Aber auch dieses Millionen Jahre alte Gebilde hat keine Ewigkeit, denn das Gestein wird über Erosion, Abtragung in Partikel zerlegt, geht wieder über die Flüsse in die Nordsee und geht in den Kreislauf. Und Ewigkeit und Mumie ist dann auch nicht gegeben.
Das heißt, die Mumifizierungskultur in Europa, Herr Kümper, ist ein Import aus dem Orient?
Oh, das ist, kann man, glaube ich, so nicht wirklich sagen. Also die frühneuzeitlichen Mumien, die wir finden, sind ja nicht oder nur zum Teil aufwendig bearbeitet worden. Jedenfalls in keiner Weise mit dem Stand, mit dem zum Beispiel altägyptische Mumien mumifiziert worden sind. Sondern da sind tatsächlich teilweise klimatische Bedingungen da. Man schafft diese klimatischen Bedingungen teilweise natürlich auch bewusst, nutzt aber eben vor allem auch vorhandene aus. Es gibt natürlich schon Austauschprozesse mit Nordafrika, mit Ägypten. Man kennt ägyptische Mumien in der frühen Neuzeit. Sammelt man sie geradezu, da sind sie wirklich also ein ganz beliebtes Objekt für Wunderkammern, für Sammlungen, weil es da wirklich so eine Art Antiquarismus gibt, der diese alten Dinge sehr schätzt und natürlich auch eben so ein ganz besonderes Staunen darüber. keine Frage. Dazu gibt es, und das schon seit dem Mittelalter, eine medizinische Nutzung von Mumien, die tatsächlich zerstoßen werden und dann als Pulver, mit allen möglichen Heilkräften werden dem zugesprochen. Und das wird auch für Einbalsamierungsprozesse immer weiter benutzt. Aber dieses medizinische Wissen oder das Einbalsamierungswissen wirklich eins zu eins, zum Beispiel über arabische Quellen, nach Europa importiert wird, dazu gibt es eigentlich keine.
Aber wann geht es denn in Europa los?
Also Einbalsamierung
war es ja schon verbreitet.
Genau, Einbalsamierung gibt es schon im Hochmittelalter, auch im Frühmittelalter gibt es zumindest so einzelne Hinweise dazu, aber im Hochmittelalter wird das sehr en vogue, gerade für Könige und Kaiser, da ist das wichtig und im Spätmittelalter tatsächlich dann auch für die Päpste immer mehr. Man kann schon vermuten, dass zum Beispiel über die Kreuzzüge, weil die natürlich ein großer Austauschprozess zwischen Orient und Okzident sind, dass darüber natürlich gewisses Wissen in den Okzident kommt. Das berühmte Beispiel ist immer Friedrich der Erste, also Barbarossa, der stirbt auf dem Kreuzzug, er trinkt. Man will ihn natürlich mit in die Heimat nehmen und da bestatten, aber so einfach ist es nicht. Und also fängt man an, ganz typisch für die Zeit, zuerst das Herz zu entnehmen, dann entnimmt man die Innereien. Zum Schluss hat man nur noch die Knochen und auf dem Weg so peu à peu verschwindet allerdings auch das, sodass Barbarossa jetzt eigentlich drei und wiederum keine Grabstätte hat.
Ja, ich meine, das ist ja der Versuch, jemanden da zu bestatten, wo er herkommt. Das ist für die Zeit ganz typisch. Ich meine, Lord Nelson wurde auch im Whiskyfass entsprechend aufbewahrt, damit er nicht vergeht. Aber das war jetzt nicht, weil man ihn als Mumie aufbewahren wollte, sondern man wollte ihn möglichst unverwest an den Ort des Ursprungs bringen und dort bestatten. Das ist Mumie, das ist eben doch ein hochdiverses Thema und eben in Einzelfällen doch auch ein bisschen anders.
Das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass man sich natürlich Gedanken macht, mit welchen Stoffen ist das denn geschehen? Und da findet man immer einen sehr starken Rückgriff auf die Bibel und die Idee mit, was Jesus oder auch vorher Josef einbalsamiert worden ist, nämlich mit Safran, mit Myrrhe. Und diese Stoffe sind eigentlich dann die, die man auch tatsächlich austestet. Die haben aber nicht unbedingt mit dem zu tun, mit dem die Ägypter balsamiert haben. Also Safran spielt da keine Rolle. Und schon alleine über Übersetzungsprobleme und so weiter kommt also ein bestimmtes Wissen über diese Stoffzusammensetzung, was sich dann im Mittelalter und in mittelalterlichen Quellen auch wieder findet, was aber mit dem ursprünglichen ägyptischen Wissen nichts zu tun hat. Das können wir jetzt rauslesen, eben einerseits aus unseren eigenen ägyptischen Quellen, die eben über die Balsamierungssubstanzen uns in Kenntnis setzen. Es gibt Reste von Balsamierungssubstanzen, nämlich in Einbalsamierungsdepots. Also wenn man eine Mumie balsamiert hat, hat man gleichzeitig auch noch ein Depot, wo man die ganzen Reste hat. Auf den Gefäßen steht, was drin ist. Und man kann natürlich auch chemisch untersuchen, was drin war, sodass wir also auch diese ganze Begriffsgeschichte aufklären können. Und das ist eben auch ganz interessant unter dem Aspekt, wie man überhaupt zu dem Wort Mumie gekommen ist oder Mumie gekommen ist, was ja ursprünglich ein Erdwachs war, auch pharmazeutisch wirksam. Und man hat es ja eigentlich mehr im Orient gefunden und genutzt. Und im Kaukasus und später als wirklich sehr wirksames Heilmittel gesehen und suchte nach Ersatzpräparaten. Und die fand man eben dann in Ägypten auf den Mumien. Und alleine diese Ersatzpräparate sind als erstes natürlich importiert und genutzt worden als Heilmittel. Das Ganze wurde aber dann eben zerstoßen und die ganze Mumie wurde genutzt. Da war es aber noch keine Mumie sprachlich, sondern dieser Begriff wird dann auf den ganzen Körper übertragen. Und wenn wir dann, und da kann man jetzt an den Anfang der Diskussion zurückkehren, eben den naturwissenschaftlichen Begriff der Mumifizierung haben, ist das dann eben auch schon wieder eine starke Weiterentwicklung aus dem, was es eigentlich ursprünglich mal war.
Stumme Zeitzeugen, was uns Mumien erzählen, darüber diskutieren wir heute im den Reis-Engelhorn-Museen in Mannheim anlässlich der aktuellen Ausstellung. Diese Ausstellung zeigt, das haben wir am Anfang der Sendung angesprochen, Mumien, die mit völlig neuen Methoden auch untersucht werden können. Mumien kommen in die Röhre heute, wie man sagt, die kommen in CT, um wirklich da hineinzuleuchten, dann kommen tolle Sachen heraus. Herr Rosenthal, die haben anfangs das Beispiel gebracht mit der Frau, die zwei Gegenstände in der Hand hielt, wo man nicht genau wusste, was das war. Man wollte auch die Hände nicht öffnen, einfach um die Mumie zu erhalten. Und durch das CT hat man herausgefunden, das sind zwei Milchzähne. Es gibt andere Beispiele, wo man einfach herausgefunden hat, woran sind die gestorben, an welche Krankheiten hatten sie. Manche wurden eben ermordet, konnte man herausfinden. Oder diese beiden Moorleichen, dass es zwei Männer sind. All das kann man eben heute herausfinden. Trotzdem die Frage, sind das jetzt immer so detektivische Einzelgeschichten? Oder erfährt man jetzt über diese spannenden Geschichten tatsächlich nochmal was Neues über die Kulturen, um die es ja eigentlich geht?
Ich glaube grundsätzlich unser großes Wissen der vergangenen Kulturen, eine Zusammensetzung aus Einzelgeschichten, Mit Mumien haben wir spannende Einzelgeschichten, weil es ein besonderes Archiv ist. Das heißt, wir haben diese partikulären Dinge, aber wir haben auch weitblickendere Sachen. Unsere südamerikanische Mumie, Frau mit zwei Kindern, ein Ensemble, was aus Nordchile kommt, wie wir wissen. Dort haben wir minimalinvasiv Stuhlproben genommen und konnten herausfinden, die Frau litt an der Chagas-Krankheit. Das ist eine Krankheit, die heute in Südamerika noch verbreitet ist, eine Darmkrankheit, an der man auch entsprechend sterben kann. Hier ist es interessant, natürlich Entwicklungen von Krankheiten auch zu verstehen. Wie haben sich Krankheitsstämme entwickelt über die Zeiten, über die Kulturen? Das ist also medizinisch ganz spannend. Aber wir haben auch herausgefunden, dass die Frau sich von Aracacha, das ist eine peruanische Karotte, ernährt hat, eine würzige Pflanze. Das ist der Erstnachweis überhaupt als Ernährungsspur, weil es ist ganz schwierig, Ernährung zu rekonstruieren. Man müsste Speisereste in Gefäßen finden. Das tun wir aber so nicht. Aber diese Pflanze ist nachgewiesen und in der Recherche dieser Erkenntnis haben wir dann festgestellt, es gibt zahlreiche moderne Forschungsprojekte über diese Pflanze und ihren zukünftigen Nutzen zur Ernährung der Menschen dort. Das sind Brücken zwischen gestern und heute und gleichzeitig auch eben nicht nur eine Einzelgeschichte, sondern eine Grundgeschichte, die wir dann auch entsprechend aufdecken können.
Frau Pomorening, gibt es aus Ihrer Sicht neue Erkenntnisse, die dann auch Dinge nochmal in neuem Licht erscheinen lassen, die man eben aus der alten Mumienforschung
Also ich denke jetzt nicht direkt an die alte Mumienforschung, sondern gerade darüber nach, was bringt uns die moderne Mumienforschung für die Kulturwissenschaften. Was ich sehr interessant finde, ist, dass wir als historisch arbeitende Wissenschaften immer das Problem haben, wie wir eigentlich Quellen interpretieren können. Also da stecken sehr viele Narrative drin. Wenn man die Quellen auf Wanderschaft sieht, beschreibt jeder irgendetwas anders. Im Transfer werden neue Geschichten, Textquellen, werden neue Geschichten quasi erfunden. Also was ist eigentlich wahr? Ist das, was Herodot gesagt hat, wahr? Denn Herodot hat ja schon die Balsamierung beschrieben. Aber vieles, was Herodot geschrieben hat, wird dann von Wissenschaftlern angezweifelt. Insofern hat man hier einen Link, wo man mal nachprüfen kann, was haben wir wirklich aus materiell naturwissenschaftlicher Sicht und stimmt das mit den Quellen überein? Ein historisch relevanter Fall.
Hat Herodot jetzt recht gehabt?
Herodot hat recht gehabt. Also Herodot beschreibt zum Beispiel drei Verfahren der Mumifizierung, was sich sozial auch sehr schön abdecken lässt mit Quellen inzwischen, die wir haben, also die wir auch erst neuerdings haben aus Abrechnungen. Also was kostet eine Mumifizierung überhaupt? Also es gibt drei Preisklassen für Mumifizierung, die teure und die günstige Variante. Und Herodot beschreibt auch drei Verfahren der Mumifizierung, die sicherlich mit diesen Varianten auch übereinstimmen. Und das kann man aber auch naturwissenschaftlich wieder nachweisen, weil wir eben diese verschiedenen Formen der Mumifizierung haben. Aber ein anderer sehr relevanter Fall, der auch durch die Presse ging, war natürlich die Ramses III-Geschichte. Also Ramses III, ein sehr bekannter Pharao, von dem man jetzt weiß, nachdem man die Mumie näher untersucht hat, dass er wohl durch ein Tötungsdelikt ums Leben gekommen ist, was man aber auch ägyptologisch schon vorher immer angenommen hatte, weil in bestimmten Quellen den Grabräuber-Papyri eben genau so etwas steht. Es gab eine Haremsverschwörung und im Zuge dieser Haremsverschwörung gab es eben einen Putsch und man wusste nie, ist Ramses III nun ermordet worden aufgrund dieses Putsches, aber man hatte schon diese Spekulationen. Wenn man jetzt also dann tatsächlich diese Mumie untersucht und feststellt, okay, der Mordfall hat stattgefunden, hat man diesen Link zur eigentlichen schon historischen Beleglage und kann auch sagen, die Grabräuber-Papyri, so mit dem, was Sie uns berichten, scheinen sehr authentisch zu sein.
Was wir noch ansprechen sollten, die Ausstellung in Mannheim zeigt Mumien, man kann auch sagen, sie zeigt tote Menschen. Dafür gab es von mancher Seite Kritik, Herr Rosendahl. Wir buddeln heute auch nicht Leichen aus und exponieren sie und zeigen sie an der Öffentlichkeit. Klar, das sind jetzt Menschen, die haben vor langer Zeit gelebt, niemand weiß, wer das ist. In gewisser Weise sind die für uns anonym, sind es Objekte. Trotzdem ist die Frage, darf man das? Wie stellen Sie sich dieser Kritik?
Also grundsätzlich gibt es die Berechtigung zu sagen, das gefällt mir nicht, das würde ich nicht tun. Wir in der Weltmuseumsgemeinschaft haben einen ethischen Code, den wir verpflichtet sind in Sachen Sammeln, Bewahren, Präsentieren und Erforschen. Auch was Mumien angeht, dem werden wir gerecht. Wir haben für unsere Ausstellung versucht, es sehr entsprechend zurückhaltend zu präsentieren, von Anfang an unsere Stellungnahme zu geben, warum wir das tun, was das für Archive sind, die Mumien, dass man nicht vergessen sollte, dass es Menschen sind. Ich denke, dass archäologische Funde, und Mumien sind auch archäologische Funde, in der Museumswelt eine Berechtigung haben, dass ein Museum auch forschen sollte, um Geschichten über Leben und Leiden der Vergangenheit zu erzählen und auch den Menschen von heute zu erzählen. Und dass auch Tod und Sterben ein Thema im Museum sein sollte und kann, vor allem, weil es in unserer jetzigen Gesellschaft sehr zurückgedrängt ist. Was mir nicht gefällt, ist, dass man so von Gruselshow spricht. Das ist etwas, was dem nicht gerecht wird. Das ist
noch ein harmloser Begriff gegenüber Mumienprostitution, Mumienpornografie. Also ein bisschen eine Kritik, die aus dem, von den Leitungen des Ägyptischen Museums in München kommt.
Ja, ich finde, dass, so, wenn ich von Ethik in der Ausstellung rede, sollte ich auch von Ethik in der Verbalisation reden. Ich finde, hier sollte man einfach auch sachlich bleiben. Diese Unworte finde ich nicht, also es ist irritierend, es verstört mich vielleicht. Der Anblick einer Mumie macht mich nachdenklich. Wir haben einen tollen Gästebucheintrag, die Ausstellung macht mich nachdenklich. Ich finde, damit ist schon viel erreicht. Wir regen an zu einem Diskurs, wir zeigen, was diese Objekte, diese Menschen uns noch erzählen können, welches Wissen wir noch kriegen können über die Vergangenheit, was uns sonst kein Archiv erzählen kann. Denn Mumien sind ganz besondere Bioarchive. Wir reden die ganze Zeit über unterschiedliche Archive. Wir reden über Papyri, über Schriftliches. Herr Kümper und ich an der Universität Mannheim suchen, gerade diese Archive auch zusammenzubringen. Das historische Archiv, das Geschriebene ist die eine Sache, das Bioarchiv das andere. Wenn wir die Erkenntnis von diesen unterschiedlichen Archiven zusammenbringen, können wir auch ganz Neues erfahren. Und ich glaube, das ist wichtig und das muss man tun. Es muss sich keiner diese Ausstellung anschauen. Man sollte sich die Zeit nehmen, den Geschichten zu nähern und in Sachen neutral begegnen. Und von daher glaube ich, dass wir einen Weg gefunden haben, wie wir die Präsentation machen können und dass wir es tun können. Und Tod und Sterben gehören nun mal zusammen.
Wie ist das für Sie, Frau Pomerening, als Ägyptologin, also dass diese Mumien einfach an einem Platz sind, wo sie aus ägyptischer Sicht nicht hingehören?
Ja, also wir haben ja eigentlich jetzt über den Jenseitsglauben noch gar nicht so richtig gesprochen, muss man sagen. Tatsächlich ist es so, dass, also warum wird eigentlich eine ägyptische Mumie hergestellt? Also in dieser Mumie steckt die Identität des Toten und er benötigt sie quasi, um immer wieder also in sie einkehren zu können. Also die Mumie wurde in einem Sarg bestattet, in einem Grab bestattet. Im oberirdischen Teil des Grabes wurde sie versorgt von den Nachfahren. Zu diesem Versorgungsprozess gehörte, dass sie mit Opfergaben konfrontiert wurde, dass sie Nahrung hatte, dass sie also überleben konnte. Wenn wir uns das vorstellen aus dieser kulturimmanenten Sicht heraus, reißen wir jetzt diese Mumie aus dem Grab heraus, haben sie an einem anderen Ort, sie hat ihre Identität nicht mehr. Vor allem hat sie nicht mehr die Möglichkeit, dass die drei Seelen, die auch mit dieser Mumie verbunden sein sollen, in sie einkehren können. Mal rein aus dieser emischen Sicht betrachtet. Wenn man jetzt sieht, dass die Mumien im Prinzip schon vor 200 Jahren und länger in den Museen gelandet sind, dann ist dieser Grabkontext vollkommen zerstört. Also ihn gibt es nicht mehr. Das heißt, das kann man nicht mehr wieder gut machen. Man kann sich höchstens jetzt fragen, was passiert heute in Ägypten? Wie geht man heute mit Mumien an? Und da wird verlangt, dass wenn man Mumien ausgräbt, was permanent bei Grabungen einfach passiert, weil sie einem immer wieder begegnen, dass man sie an den Ort zurückbringt, wo man sie gefunden hat. Sie werden also jetzt heute nicht mehr in Museen gebracht. Sie werden allerdings auch von Ägyptern selbst durchaus für CT-Untersuchungen in andere Orte gebracht, aber dann wieder zurück in den ursprünglichen Kontext.
Ich muss sagen, ich wäre insgesamt erstmal vorsichtig, wenn jemand sagt, was Museen alles nicht zeigen dürfen. Das ist eine Debatte, die ist irgendwie in den letzten Jahren hochgekommen. Im Kunstbereich haben wir sie auch. Es gab große Auseinandersetzungen, welche Kunst man in Museen zeigen darf und was nicht. Und ich glaube schon, der Kollege Rosenthal hat es ja gut angesprochen, natürlich geht es darum, Respekt zu zeigen und behutsam zu sein. Unter diesen Voraussetzungen wäre ich sehr, sehr vorsichtig und würde die Grenze des Zeigbaren sehr hoch ansetzen. Es ist ein etwas schiefer Vergleich, aber doch einer, den man sich trotzdem gedanklich machen kann. In jeder mittelalterlichen Kirche, von denen wir weiß Gott genug haben, also in jeder mittelalterlichen sehen wir, solange sie nicht protestantisch überprägt ist, sehen wir Reliquien und starren also auf die Knochen von Heiligen oder vermeintlich Heiligen. Das ist natürlich ein etwas schiefer Vergleich, aber dennoch geht es natürlich darum, Artefakte und seien es eben auch menschliche Artefakte ernst zu nehmen in dem kulturellen Kontext, aus dem sie entstehen und zu wertschätzen. Und diese Wertschätzung, dieses Behutsame, das finde ich, das ist das Zentrale. Möglicherweise ist es, das scheint mir so, wenn ich die Reaktionen der Besucher sehe, eine gute Idee, ihnen sehr klar zu vermitteln, was sie erwartet. Aber man muss sagen, die Ausstellung hat ja zum Beispiel eine sehr schöne Kinderebene. Auch mit Kindern kann man, auch mit Kindern sollte man über den Tod reden. Und reden ist ja das große Stichwort. Eine solche Ausstellung kann uns dazu bringen, über so einen fundamentalen Prozess wie Sterben, wie Jenseits, wie den Umgang mit den Toten, den eigenen und fremden Toten, ins Reden zu kommen. Und letztendlich sollte das ja eine der Aufgaben von Museen sein. Museen, die uns nur erzählen, wie es gewesen ist. Und wir können das nur nehmen und hinnehmen. Das ist von vorgestern. Modernes Museum muss uns ins Reden darüber bringen, wie es gewesen sein könnte.
Wenn man ins Gästebuch guckt in der Ausstellung, dann sieht man zumindest auch krakelige Kinderschrift, die dann sagt, die Mumien sind toll, oder von einem etwas älteren Besucher offenbar geschrieben oder älter als das Kind, also eher so von der Schrift nach eher so Teenager. Jetzt weiß ich, was mir in der Ägypten-Ausstellung gefehlt hat, die Mumien. Stumme Zeitzeugen, was uns Mumien erzählen, das war aus den Mannheimer Reis-Engelhorn-Museen das SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei Tanja Pommerening, Ägyptologin an der Universität Mainz, bei Hiram Kümper vom Historischen Institut der Universität Mannheim und bei Wilfried Rosendahl, Direktor der Reis-Engelhorn-Museen und damit auch Veranstalter dieser Ausstellung. Mein Name ist Gabor Pahl.